Einen schönen Abend, meine Brüder und Schwestern. Gott möge euch alle segnen, alle, die heute anwesend sind und alle, die auch neu in den Live-Übertragungen sind. Es ist eine große Freude, euch begrüßen zu können aus Bogota, aus Kolumbien, euch eine Umarmung zu senden und euch zu sagen, dass wir glücklich sind. Wir sind glücklich zu sehen, wie der Herr sich jeden Tag offenbart und uns allen hilft. Und jeder von uns öffnet dem Herrn sein Herz und sucht die Dinge des Herrn, und das ist wundervoll im Leben. Sie können Platz nehmen. Ich möchte euch einige Kommentare erzählen, dass mir mitgeteilt wurde. Etwas sehr Schönes ist passiert in einer Klinik, in einem Krankenhaus mit einer Person aus der Kirche. Sie war in Behandlung im Krankenhaus, und man hat ihr alle Predigten unserer Schwester Maria Luisa geschickt und alle Reflexionen, und er hat am Abend immer begonnen, die Audios zu hören durch sein Handy, durch sein Mobiltelefon, und er befand sich in einem großen Zimmer. In diesem Zimmer waren auch andere kranke Personen, Patienten, aber es erschien ihnen sehr schön, wie sie begonnen haben, die mach es lauter, dreh lauter, wir wollen mithören. Und so ist es passiert, dass sie ihnen immer das Gleiche sagen, alle, die mit ihnen in diesem Zimmer sind, dreh lauter. Und das ist für uns alle sehr motivierend, sehr schön zu sehen, wie die Personen dem Herrn das Herz öffnen. Und sie interessieren sich auch für Gott, und Gott offenbart sich auch in ihnen allen. Gelobt sei der Name des Herrn. Ich möchte euch auch mitteilen, dass gestern Nachmittag hat ein Bruder der Kirche mir eine Nachricht geschickt, und er drückte mir aus, dass er war besorgt und traurig, weil ein geliebter Mensch krank ist, und er hat zu Gott gebetet und er hat noch keine Genesung gesehen in diesem geliebten Menschen. Er wollte eine Antwort haben aufgrund dieser Situation, und als ich ihn dann antworten wollte, hat er mir bereits noch eine Nachricht geschickt und hat gesagt, es ist nicht mehr notwendig, mein Bruder, dass Sie mir antworten, denn ich habe die Reflexion von unserer Schwester Marisa gehört, die gestrige Reflexion, und da hat Gott uns geantwortet. Wie groß ist der Herr? Es ist so, es ist wundervoll. Ich denke, uns allen ist das passiert, dass Gott uns durch die Reflexionen befreit, durch die Predigten segnet und aufklärt. Und zuletzt will ich euch noch mitteilen ein Zeugnis aus Bogota, hier aus Bogota. Ein Kind, das geboren ist mit einer Krankheit in den Lippen. Die Lippen haben eine Öffnung, und ich weiß nicht, ob Sie das kennen. So ist das Kind geboren, und man hat eine Therapie begonnen, eine Behandlung. Das Kind aber hat das Virus bekommen, wurde angesteckt mit dem Covid-Virus, und das Kind wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte haben aber gesagt, es gäbe nichts zu tun. Das Kind war viel zu klein, neugeboren, und es sei sehr schwierig, ihn retten zu können. Man würde ihm eine Behandlung geben, aber sie würden nichts versprechen. Die Eltern haben aber zu Gott gebetet, und an einem Sonntag in einer Predigt, das unsere Schwester Maria Luisa gemacht hat, zum Schluss im Gebet hat unsere Schwester zu Gott gebetet, dass Gott sich über alle Kinder erbarmt. Und dann bekamen sie vom Krankenhaus einen Report, und man gab ihnen gute Nachrichten, dass das Kind genesen ist. Als die Mutter dann das Kind im Krankenhaus abholte, konnte sie es nicht mehr erkennen, denn das Baby hatte das Problem nicht mehr mit den Lippen. Diese Öffnung war geschlossen, das Kind war gesund vom Virus und genesen auch oder gesund von dieser Öffnung in den Mund. Und als sie dann der Krankenschwester gefragt hat, war sie erstaunt und sagte, nein, dieses Kind hier ist berühmt im Spital, im Krankenhaus. Man sagt, das Wunderkind oder Wunderbaby, weil die Krankheit in ihnen nicht nur, dass er sich diese Krankheit konnte er überwinden, das war etwas Unmögliches, sondern er hat auch die andere Krankheit überwunden. Gelobt sei der Name Gottes. Das ist unser Gott, meine Brüder und Schwestern. Gelobt sei der Name des Herrn. Wie stolz fühlen wir uns darüber, dass wir den lebendigen Gott auf unserer Seite haben und dass wir Teil sind, Teil und Zeugen von seiner Existenz, von seiner Macht. Wie herrlich, wie wundervoll und wie mächtig ist unser Gott. Ihm gebührt Ehre von nun bis Ewigkeit. Wir werden aufstehen und in unserer Bibel lesen. Lasst uns gemeinsam lesen das Buch Sprüche. Lasst uns lesen in Sprüche, Kapitel Nummer 27. Ich möchte etwas hervorheben, diesem Zeugnis, das ich gerade erzählt habe. Und zwar etwas sehr Wesentliches. Warum ergab sich diese Heilung? Diese Heilung ergab sich, und auch die Krankenschwester erzählte, dass diese Heilung sich ergeben hat, weil an einem bestimmten Abend, als es dem Kind sehr schlecht ging, ging eine Frau hinein ins Krankenhaus und hat direkt nach dem Kind gefragt, nach diesem Baby, und sie hat dem Baby die Hände aufgelegt, und für alle Krankenschwestern war es etwas Erstaunliches, woher diese Frau kam. Aber sie ging hinein und legte oder betete für das Kind, und dann erkannten sie, diese Frau, es handelte sich um unsere Schwester Maria Luisa. Gelobt sei unser Gott. Unser Gott ist wundervoll. Und unser Gott lehrt uns jeden Tag sehr viel. Gelobt sei sein heiliger Name. Wir werden also lesen in unserer Bibel, das Buch Sprüche, Kapitel Nummer 27, wir werden lesen ab den Vers Nummer 4. Allein den Vers 4 werden wir lesen. Die Bibel lehrt uns hier in Vers 4, Zorn ist ein wütig Ding und Grimm ist ungestüm. Aber wer kann vor der Eifersucht bestehen? Sie können Platz nehmen, meine Brüder und Schwestern. Wie wir gerade gelesen haben, wir werden heute predigen über die Eifersucht. Das ist der Titel der Predigt, die Eifersucht. Und dafür werden wir anfänglich einige Bibelstellen lesen. Hier in das Buch Sprüche lehrt uns die Bibel über die Eifersucht. Damit wir das kennenlernen, wie schrecklich ist dieses Gefühl der Eifersucht. Wir könnten damit anfangen, dass Eifersucht ein Gefühl ist. Ein tiefes Gefühl in den Menschen, wie wir es hier lesen, in Sprüche 27. Es kann viel Schaden verursachen. Und es ist etwas, das zerstört, ein Gefühl, das zerstört, und es bringt Schaden mit sich und negative Dinge für alle anderen Menschen. Und wir werden das jetzt auch begründen, diesen Ausdruck, aber sagen wir mal, wenn jemand Eifersucht spürt, Eifersucht fühlt gegenüber Ihnen oder gegenüber einem von uns, dann ist es schwierig. Es ist schwierig, vor dieser Eifersucht zu bestehen, so wie wir es hier gelesen haben. Wer kann vor der Eifersucht bestehen? Machen wir uns eine Idee, wie zerstörerisch dieses Gefühl ist. Es ist auch ein böser Geist. Aber reden wir erstens davon, dass es ein Gefühl ist. Die Eifersucht ist ein Gefühl. Und es besteht darin, dass man traurig ist oder man fühlt sich frustriert oder verachtet. So wie in der Bibel steht, von Kain, so fühlte er sich, als er sah, dass Gott mit Wohlwollen die Opfergabe von Abel empfing. Denn Abel brachte Gott das Beste von den Fetten, von dem Fett der Schafe und von dem Besten seinen Ertrag. Aber Kain brachte von den Früchten der Erde aber nicht das Beste. Und Gott hatte aber Wohlgefallen mit der Opfergabe von Abel, und Kain fühlte Eifersucht über seinen Bruder, und als er das fühlte, erlebte er dieses Gefühl, ein tiefes Gefühl der Traurigkeit, ein Gefühl, das zerstörerisch ist, und es erfüllt sich, was hier in der Bibel steht. Wer kann vor der Eifersucht bestehen? Abel konnte nicht bestehen vor der Eifersucht, den Kain, obwohl es sein Bruder war, ihn umgebracht hat. So dass, wenn sie Opfer sind von Eifersucht, dann werden sie leiden. Denn man wird versuchen, ihnen Schaden hinzuzufügen, Böses anzutun. Denn die Person, die eifersüchtig ist, hat auch ein Gefühl des Zorns, der Wut und ist grimmig, hegt Groll und Stolz und möchte ihnen Schaden hinzufügen, sodass die Eifersucht etwas sehr zerstörerisch ist. Und bedauerlich ist es so, dass Eifersucht in der Welt regiert. Die Welt regierte und von Anfang an der Menschheit hat der Feind, der Teufel, das in der Herzen der Menschen gesät. Und wir werden es beschreiben, wie die Eifersucht ist. Wir betrachten es hier, wer ein Opfer ist. Wer ein Opfer ist, wenn jemand gegenüber ihnen eifersüchtig ist. Ich könnte sagen, es ist schwierig zu bestehen. Die einzige Art und Weise zu bestehen vor der Eifersucht ist, dass wir zu Gott beten und zu Gott rufen, dass er uns errettet. Denn die Person wird nicht aufhören, bis sie zerstört, bis sie gekündigt sind oder was auch immer. Auch wenn die Person Hexereien macht und ihre Ehe zerstört, was auch immer. Aber nur das Gebet kann einen helfen in einer solchen Lage und die Liebe zu Gott. Es ist ein großes Übel, die Eifersucht. Wir werden jetzt in Sprüche 14 lesen. Sprüche Kapitel 14, hier in Vers 30. Sprüche 14, Vers 30. Hier spricht man über den, der das empfindet, nicht die Person, die in die Opferrolle fällt. Denn der Opfer, es ist schwierig zu bestehen vor einer Person, die eifersüchtig ist oder die sie beneidet oder eifert. Wir werden jetzt aber sehen, was mit der Person geschieht, die das empfindet, die das spürt. Wer eifersüchtig ist, der leidet sehr, so steht es in der Bibel. Es ist, als würde er in seinen Gebeinen eine Krankheit haben, Eiter, das seine Gebeine, seine Knochen zerstört, um darzustellen, dass es etwas sehr Tiefes ist. Tief verwurzelt, tief in den Menschen, wie die Gebeine, wie die Knochen, und die Person hat keinen Frieden und verliert das geistliche Leben. Wer eifersüchtig ist, der hat sein geistliches Leben damit zerstört. Darum müssen wir uns hüten davor, dass wir niemals ein solches Empfinden haben, nicht mal einen Funken von Eifersucht. Und sobald es Eifersucht gibt in uns, dann müssen sie sofort sich aufrütteln und sagen, nein, ich darf dieses Gefühl, dieses Empfinden nicht freien Lauf geben, denn es ist das Schlimmste, was es gibt. Eifersucht ist das Schlimmste, was es geben kann, denn es bringt immer Zerstörung mit sich und Nachfolgen. Und Eifersucht hat die Eigenschaft, dass es einen anderen zerstört und den, der es mit sich trägt. Es ist für beide etwas Schlechtes. Der es empfindet, wie viel mehr denn sein geistliches Leben und sein Herz wird somit vergiftet und es wird in seinem geistlichen Leben nur bergab gehen und Gott wird seine Gebete nicht erhören. Deshalb steht hier in Vers 30: Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Gelassenes Herz, weil er vielleicht demütig ist, einfach, weil es eine Person ist, die ruhig ist. Auch das hilft, damit die Menschen keine Eifersucht gegen sie empfinden. Aber es gibt Augenblicke im Leben, wo es unmöglich ist, zu vermeiden, dass die Personen eifersüchtig sind gegenüber jemandem. Aber am Anfang die Einfachheit, dieses gelassene Herz hilft, damit die anderen Menschen keine Eifersucht empfinden. Und das macht es milde. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Aber es wird hier verglichen, Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Ein gelassenes Herz, der hat Leben, der hat Freude am Leben. In seinem Leib hat er Frieden, eine Gemeinschaft mit Gott, Gott erhört ihn. Aber wer eifersüchtig ist, der ist, so wie es hier steht, es ist wie Eiter in seinen Knochen. Es ist so tief in der Person und sie verliert damit alles. so dass hier mit der Eifersucht jeder verliert. Darum sollen wir zu Gott beten, dass er uns davor behütet, dass wir niemals ein solches Empfinden haben, denn das ist in Überfluss in der Welt, dass das niemals die Kirche Gottes erlangt, dass es niemals zwischen uns Brüdern und Schwestern existiert. Die Bibel lehrt uns auch in Jakobus Kapitel Nummer 4, wir werden lesen in Jakobus Kapitel 4 im Neuen Testament über die Eifersucht und über das, was passiert mit der Person, die eifersüchtig ist. Was geschieht mit der Person, die eifersüchtig ist? Jakobus Kapitel Nummer 4, Vers 1. Die Person, die eifersüchtig ist, sündigt vor Gott, weil sie ein solches Empfinden hat, eine Traurigkeit, weil jemand etwas hat und er hat es nicht. Und eine Traurigkeit, ein Zorn gegenüber dieser Person. Und er möchte erreichen, erlangen, was die andere Person hat, aber er erreicht es nicht. Doppelte Sünde. Sünde, weil er Eifersucht oder Zorn oder Traurigkeit spürt in seinem Herzen und Feindschaft gegenüber der anderen Person für etwas, was er hat. Und das andere Problem oder die andere Sünde ist, dass die Person, weil sie neidisch ist, weil sie eifersüchtig ist und das begehrt, was der andere hat, wird er es nie von Gott empfangen. Zwei Fehler, zwei Übertretungen. Die Person wird das nie erreichen, weil Gott ihn bestrafen wird. Gott wird das niemals gutheißen, die Eifersucht. So, dass wenn es einen Nachbarn gibt, ein Nachbar, der hat neue Schuhe, der trägt neue Schuhe. Seht ihr, diese Schuhe, die sind sehr teuer. Sie verlieren damit die Zeit. Sie verschwenden damit ihre Zeit, denn sie beneiden solche Schuhe. Sicherlich wird Gott ihnen niemals das Geld geben, damit sie solche Schuhe tragen. Wenn sie sich aber erfreuen an den Wohlstand ihres Nachbarns, weil es ihnen gut geht, weil er teure Schuhe sich leisten kann, dann ist es sicherlich so, dass Gott auch ihnen solche Schuhe geben wird oder dass der Nachbar ihnen sogar diese schenkt. Das können sie gar nicht wissen. Ich erinnere mich jetzt an ein Zeugnis einer Schwester hier in Kolumbien, diese erzählte mir, sie war so treu mit ihrem Chef, ihren Arbeitgeber, er hat ihn nie kritisiert, sondern immer geholfen, unterstützt. Eine Person, die wohltabend war, sie hat ihn immer bewundert, niemals etwas beneidet. Und der Heilige Geist versprach der Schwester, er würde ihr ein Haus geben. Und aufgrund der Pandemie hat man den Chef, den Arbeitgeber, ein Geschäft angeboten, eine Möglichkeit, dass er in der Pandemie sein Geschäft neu orientieren konnte, und er musste in eine andere Stadt reisen und sagte dann zu der Schwester der Kirche, ich will dir das Haus schenken, und hat ihr das Haus gutgeschrieben. Stellt euch das vor, weil sie dankbar war, weil sie loyal gewesen ist, treu, weil sie nicht neidisch, eifersüchtig war, weil sie nicht begehrt hat sein Gut, weil sie nie gestohlen hat. Für all das Gute, für all diese guten Eigenschaften hat der Arbeitgeber ihr das Haus geschenkt. Und wir sehen somit, dass dies der Weg ist, um von Gott gesegnet zu werden. Aber mit Eifersucht. Mit der Eifersucht werden wir nie etwas im Leben erreichen. Wir werden bleiben mit dieser Sünde und wir werden auch bleiben mit dem Wunsch, etwas zu erreichen, das Gott uns nie geben wird. Wir werden diese Begierde behalten und die Eifersucht und wir werden nichts schaffen. Und das ist, was uns Jakobus hier erklärt. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher kommt der Streit? Und das gilt auch für die ganze Welt, denn das sehen wir in der Welt. Wir sehen in der Welt Kriege, Kämpfe, wir sehen, all das ist Eifersucht. All das verkörpert die Eifersucht. Das ist, was man sieht, was man hört in den Nachrichten, die Feindschaften, all diese Gegenüberstellungen, diese Kämpfe. All das, das ist dieses Reich der Eifersucht. Und hier steht es über diesen Kampf, über diesen Streit, kommt nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüster gegeneinander streiten? Und im Vers Nummer 2 wird uns erklärt, was er meint. Ihr seid begierig und erlangt nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nicht. Das ist etwas Schreckliches. Eifersucht ist gleichgesetzt mit Neid. Und ihr mordet und neidet, das heißt, ihr brennt vor Neid. Das ist etwas, dass er grafisch dargestellt wird, ihr mordet und neidet und es wird hinzugefügt und gewinnt. Ihr gewinnt es nicht. Ihr könnt es nicht erreichen, meint er. Ihr könnt es nicht erlangen, das, was die anderen haben, obwohl ihr es so sehr begehrt. Und ihr erlangt nicht das, was ihr begehrt, euer Begier, weil sie voller Neid sind, voller Eifersucht. Deshalb führt es zum Scheitern, eifersüchtig zu sein oder neidisch zu sein. Es wird hinzugefügt, ihr streitet und kämpft, denn das existiert in der Eifersucht, Streit, Auseinandersetzungen und Feindschaften, all das. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr schafft nichts, Gott wird euer Gebet nicht erhören, wenn die Person neidisch oder eifersüchtig ist. Gott erhört das Gebet nicht. Wir werden auch lesen, um zu sehen, was die Bibel uns darüber sagt, in das Buch der Prediger. Prediger, in diesem Buch lehrt uns die Bibel mehr über die Eifersucht. Und es sagt uns, dass es Salomo, der so klug, der so weise war, Salomo, der Sohn Davids, der das Buch Prediger geschrieben hat, in das Buch Prediger betrachtet er all das Mühen und all die Realität des Lebens und er kommt zu dem Schluss, dass alle menschlichen Werke Neid verursachen, Eifersucht. Das ist seine Zusammenfassung, das ist so seine Reflexion aus all dem, was er gelernt hat. Das ist Eifersucht, das ist traurig, das ist Eifersucht verursacht. Wir sollten darüber nachdenken, wir sollten viel darüber nachdenken, so geschieht es im Leben. Und er sagt es hier in Prediger Kapitel 4, Vers 4. Ich sah alles Mühen und alles Geschickte tun. Jemand, der etwas Gutes tut, eine gute Tat, wenn er in einer Arbeit, einer Tätigkeit sehr gut ist. Sagen wir mal, er ist ein Tischler. Ein anderer, der ebenfalls Tischler ist und sieht, dass dieser so ein guter Tischler ist, der wird eifersüchtig sein über ihn, weil er besser mit dem Holz arbeiten kann oder er ist vielleicht in eine ähnliche Richtung tätig. Über alles Mühen und alles Geschickte tun, was es auch immer ist für einen Beruf, das macht den Menschen eifersüchtig gegen seinen Nächsten. Das ist nur Eifersucht des einen auf den anderen. Und ich wiederhole, das gibt es zahlreich in der Welt zuhauf. Und das sollten wir berücksichtigen, denn wir sind nicht von der Welt, aber wir leben in der Welt, meine Brüder und Schwestern. Deshalb müssen wir das berücksichtigen, denn wir arbeiten mit Menschen, die nicht von der Kirche sind. Wir leben mit Menschen, die Gott vielleicht nicht kennen. Und das ist zahlreich. Das existiert in der Welt. Die Eifersucht des anderen auf den anderen. Wenn jemand etwas Gutes tut, dann wird man sofort dieses Empfinden haben gegen die Person, die das gut getan hat oder etwas Geschicktes getan ist. Wird zur Folge haben, dass man versuchen wird, ihr Böses zu tun. Und wer Böses tut, auch wenn er von der Welt ist, er wird leiden, er wird unglücklich sein. Aber das wird geschehen. Das ist die Folge der Eifersucht. So steht es in der Bibel, es ist die Realität des Lebens. Das hat Salomo gesehen. Alles Mühen und alles Geschickte tun, das ist nur Eifersucht des einen auf den anderen. Damit müssen wir lernen, umzugehen, zu leben, in der Welt, vielleicht auch gegen die Kinder Gottes, aber wir als Kirche, wir müssen uns davor schützen und davon fliehen und uns davon abwenden und entfernen, dass es niemals in unserem Leben ist. So soll es sein, gelobt sei der Name Gottes, denn sonst wird unser geistliches Leben zerstört. Und wir werden weitere Beispiele aus der Bibel lesen, wie sich diese Eifersucht offenbarte. Lesen wir im Psalm Nummer 106, das, was Moses und Aaron widerfahren ist. Im Psalm Nummer 106, Vers 16, Psalm Kapitel 106, Vers 16, hier steht, dass Wenn wir nachlesen, was geschehen ist damals mit Korach. Korach war von dem Stamm der Leviten, der Priesterschaft. Und auch zu dieser Zeit Nathan war nicht von dem Stamm der Leviten. Sie wurden abtrünnig wie der Moses, widerspenstig. Und diese Rebellion, das können wir lesen in das Buch Numeri, da wird es erklärt, wie das war in Numeri 16, damit Sie es zu Hause nachlesen können mit Zeit. Was haben Sie damals gesagt gegen Mose, als Sie abtrünnig wurden? Sie sagten zu Mose und zu Aaron, warum Sie Befehle von ihnen bekommen. Was meinen Sie, dass Sie sind? Korach war bereits ein Priester und Korach hat bereits Gott geopfert und hat dem Herrn angebetet. Und er hatte auch Freunde, die ihn begleitet haben. Und diese ganze Sitte wurde gegen Aaron und Mose, gegen das Amt von Moses, abtrünnig. Und man denkt, das ist ja Mangel an Respekt. Aber für Gott war das eine Tat der Eifersucht. Stellt euch das vor. Das war eine Tat der Eifersucht. Das heißt, man kann Schlüsse treffen. Wenn es Spaltungen gibt, auch in der Kirche, als es Spaltungen gab, oder wenn es einen Fall gibt, einer Spaltung, dann ist es von Eifersucht bewegt. Die Personen, die gegen die Kirche vorgegangen sind, haben Eifersucht empfunden, Eifersucht gegen die Kirche, Eifersucht gegen die Schwester Maria Luisa und Eifersucht auf jene Personen, die eine Verantwortung haben in der Kirche. Und aufgrund dieser Eifersucht wollten sie Zerstörung hervorrufen und der Kirche Schaden hinzufügen. Und das sehen wir. Ich kann mich erinnern, als unser Bruder Luis gestorben ist, es gab einen Pastor, der hat unsere Schwester Marisa nicht wertgeschätzt. Und er konnte es nicht akzeptieren, dass unsere Schwester Maria Luisa die Zügel der Kirche übernahm, so wie es der Heilige Geist gesagt hat. Nachdem unser Bruder Luis Moreno gestorben ist, hat unsere Schwester Maria Luisa die Leitung der Kirche übernommen, denn sie hatte alle Eigenschaften und alle Tugend des Amtes von Gott empfangen. Und dieser Pastor hat das nie akzeptiert, dass eine Frau ein Oberhaupt sein kann der Kirche. Man sagt, er wurde rebellisch oder abtrünnig, aber nein, das ist eine Tat der Eifersucht. Es ist wichtig, denn das orientiert uns sehr. Man sagt, diese Person handelt so, tut so, weil sie eifersüchtig ist. Sie ist süchtig nach etwas. Sie möchte diese Plätze haben. Sie möchte die Berufung Gottes haben. Aber respektiert den Plan Gottes nicht, weil sie es nicht versteht, weil sie nicht dieses Verständnis hat, diese Weisheit. Weil die Eifersucht ihn besessen hat, dieses Herz eingenommen hat. Und das geschah diesen Menschen, diesen zwei Personen aus der Bibel und viele anderen, die damals gegen Mose vorgegangen sind. Und dann hat Gott sie mit starker Hand bestraft. Das können Sie in Numeri lesen, all das, was geschehen ist. Wir werden auch lesen in das Buch Genesis Kapitel 26, das erste Buch Mose Kapitel 26, lesen wir, was die Bibel uns hier lehrt. Dass die Menschen undankbar sind. Undankbar, wären sie dankbar, dann würden sie ein solches Empfinden nicht haben wie Eifersucht. Wenn jemand dankbar ist, fühlt er keine Eifersucht, denn er ist mit dem Bruder Luis Eduardo Moreno so dankbar, oder dass der Bruder Luis Eduardo vor Jahren gestorben ist. Aber er hat die Kirche mit unserer Schwester Marisa begonnen. Es ist eine große Dankbarkeit, aber diese Menschen hatten diese Dankbarkeit damals nicht. Und so geschah es auch Korach und ich habe es euch gar nicht vorgelesen. Verzeiht mir, ich habe es euch gar nicht vorgelesen im Psalm, denn das haben wir jetzt überlesen. Das haben wir gar nicht beachtet und ich würde es euch aber gerne vorlesen. Wir haben es gar nicht vorgelesen im Psalm 106, kehren wir wieder zurück. Verzeiht mir bitte. Aber es ist gut, dass wir das alle gemeinsam lesen. Im Psalm 106, Vers 16. Im Psalm 106, Vers 16. Und sie empörten sich wider Moses im Lager, wider Aaron in den Heiligen des Herrn. Sie empörten sich Das bedeutet, sie waren eifersüchtig. So steht es zum Beispiel in der spanischen Version. Sie waren empört gegen die Leitung der Kirche, empört gegen damals Moses und gegen Aaron. Wenn jemand das tut, ist er, weil er habsüchtig ist, weil er eifersüchtig ist, weil er etwas begehrt. Ihr begehrt, aber ihr habt nichts. Ihr mordet und neidet, aber ihr schafft nicht oder ihr gewinnt nicht. Was passiert da? Die Person verliert alles, sein geistliches Leben. Gott wird ihm niemals geben, was er begehrt. Die Unterstützung Gott wird das niemals gutheißen, weil er diesem Gefühl, diesem so schrecklichen Gefühl, freien Lauf gibt und einen Platz schenkt in seinem Herzen. Es ist ein sehr schreckliches Gefühl. Und furchtbar ist es. Die Person denkt, dass sie, wenn sie das tut, wird sie viel erreichen. Nein, sie wird nichts erreichen, niemals. Das, was sie begehrt oder sich wünscht, weil er zornig ist und er würde es so gern erreichen, schafft es nicht. Das verursacht ihn noch mehr Traurigkeit und er trägt mit sich die Sünde der Eifersucht. Und vor Gott ist es etwas Verwerfliches. Es ist ein Greuel vor den Augen Gottes, denn diese Sünde ist zerstörerisch. Es ist eine Sünde, die nicht nur im Herzen ist, sondern geht hin und tut anderen Böses. Darum denkt die Person, lasst uns diese Kirche zerstören, lasst uns dieser Kirche Schaden hinzufügen oder schlecht von den Menschen, von den Gläubigen reden. Denn das taten sie mit dem Herrn Jesus Christus. Das taten sie mit dem Apostel Paulus, mit den Aposteln des Herrn. Das ist nichts Neues, meine Brüder und Schwestern. All das wird von dem Teufel bewegt. Es ist in der Bibel geschrieben, in der Zeit von Moses, von Aaron, ist es geschrieben, sie empörten sich gegen Mose. Und Vers 17, die Erde tat sich auf und verschlang Datan. Datan war nicht mal ein Priester. Und auch er hat diese Funktionen Gottes in Frage gestellt, die Gott Moses und Aaron gestellt hat. Er war nicht mal ein Priester und hat Gott Opfer dargebracht, obwohl Gott ihm diese Aufgaben nicht gegeben hatte. Und er deckte zu die Rotte Abirams. Das könnt ihr zu Hause nachlesen in Nummer 16, wie alles geschehen ist. Jetzt gehen wir über zu dem ersten Buch Mose, Kapitel 26. Wie ist diese Eifersucht, die zerstörerisch ist? Die Eifersucht ist zerstörerisch und deshalb kann es sehr viel Schaden verursachen. Die Eifersucht ist irrational und undankbar und ungerecht. Sie ist stolz, hochmütig und prahlerisch. Und so ist die Eifersucht. Und ruht nicht, bis sie den anderen Schaden hinzugefügt hat, bis sie ihn aus dem Weg räumt. Sie ruht nicht. Hier in dieser Stelle können Sie zum Beispiel nachlesen, dass Gott Isaak große Versprechen gemacht hatte, geistliche Versprechen, aber auch materielle Versprechen. Isaak fing an, in der Wüste Brunnen zu öffnen und es entsprang darin Wasser. Es war für das ganze Territorium eine Segnung, Wasser zu haben. Aber die Philister waren eifersüchtig. Sie wurden empört, sie empörten sich und sahen, dass Isaak Wasser hatte, anstatt sich zu freuen, weil es ja ein Gut war für alle. Sie haben ein solches Empfinden nicht gehabt, der Freude. Sondern im Gegenteil, so wie es mit den Menschen geschieht, die nichts von Gott wissen wollen, die Gott nicht kennen, wo die Eifersucht regiert. Nämlich zerstören und den anderen niedermachen. Was haben sie getan? Sie waren zornig und haben dann Pläne geschmiedet. Wenn die besonders eifersüchtig sind, dann schmieden sie Pläne, böse Pläne. Was haben sie hier geplant? Sie wollten diese Brunnen, diese Wasserbrunnen mit Dreck, mit Erde wieder befüllen und schließen, dass es kein Wasser mehr hervorbringt. Und das taten sie. Das taten sie im Falle von Isaak. Er war ein Opfer davon. Er war ein Opfer der Eifersucht. Und da erfüllt sich dieses Wort. Obwohl er ein Sohn Gottes war und ein Patriarch, wer kann bestehen vor der Eifersucht? Da erfüllt sich dieser Vers. Denn man tut den Kindern Gottes Schaden hinzu. Man fügt ihnen Schaden hinzu. Deswegen sieht man das, was wir sehen mit der Kirche, mit unserer Schwester Marlysa. Was hat man, was hat der Teufel nicht unserer Schwester Marissa tun wollen? Und ihren guten Ruf schädigen und zeigen das, was nicht ist. Denn unsere Schwester Marissa ist genau das Gegenteil von dem, was der Teufel zeigen will. Sie ist Güte, sie ist gütig, sie ist Liebe, sie ist Hingabe, sie ist Liebe zu dem Nächsten, sie ist voller Tugenden, voller Liebe zu Gott. Und das möchte der Teufel ändern und umdrehen, so wie es mit dem Herrn Jesus Christus getan wurde und seine Anhänger und auch mit Abraham, Verzeihung, Isaac, um ihnen Böses zu tun. Und sie haben ihnen Böses getan, aber Gott hat Isaac gesegnet, so wie er heute unsere Schwester Marissa vertritt und segnet und uns alle auch vertretet und segnet. Denn wir beten zu Gott und er behütet und er beschützt uns. Aber es wird uns Böses getan. Gott wird sich aber um all das kümmern, meine Brüder und Schwestern. Und Gott hat niemals Isaac verlassen. Sicherlich musste Isaac dann woanders ziehen, um eine andere Stelle in der Wüste, auch dort einen Brunnen öffnen. Und sicherlich kam dort auch Wasser heraus und noch mehr Wasser. Denn erinnert euch, was Jakob angetan wurde von seinem Schwiegervater, der ihn betrügen wollte, sobald er gesegnet wurde, wurden seine Verträge geändert und dann hat man alle gesprengten Schafe, die jetzt zur Welt kommen oder nur bestimmten sollten ihm gehören und nur die Herde sollte ihm gehören, die besprengt war und so weiter. Und alle Bedingungen wurden geändert, aber am Ende drehte Gott alles um zu seinem Wohl, zu seiner Segnung, zu seinen Günsten. Und er fühlte sich sicherlich unwohl, dass er verletzt wurde oder getäuscht wurde. Und es war ungerecht, denn er tat niemandem etwas Böses. Isaac tat auch hier niemandem etwas Böses. Er wollte das Gute ja für alle. Heute möchte unsere Schwester Marissa das Gute für alle, für die ganze Menschheit. Sie möchte der Menschheit einen Dienst leisten, den Menschen helfen, dass die Menschen frei sind, gesegnet von Gott. Seht, wie ungerecht die Eifersucht ist. Darum geht es heute, wie die Eifersucht sich offenbart. Hier steht in Genesis, das erste Buch Mose, Kapitel 26, Vers Nummer 11. Da gebot Abimelech allen Volk und sprach, Gott hat ihn ja zurechtgewiesen durch einen Traum. Und in Vers Nummer 12 hat er gesagt, wer diesen Mann oder ihn etwas anlastet, soll des Todes sein. Und ab dem Vers 12 steht, dass Gott Isaac gesegnet hat, dass er 100-fach gesegnet wurde und er war reich. Vers 14 steht, dass er großen Vieh und große Gesinde hatte. Und die Philister, die beneideten ihn, die waren voller Eifersucht. Denn jede Segnung Gottes, und was macht man da, wenn Gott uns segnet? Was können wir da tun? Wie können wir die Segnung Gottes verbergen? Wir verbreiten natürlich nicht die Kunde auf den Straßen, dass Gott uns segnet und erzählen es jedem. Aber es gibt Dinge, die einfach unvermeidlich sind. Dass Gott uns segnet als Kirche des Herrn. Es gibt einen Augenblick im Leben, wo wir das nicht mehr verbergen können, sondern die Segnung ist jedem offenbar. Und so geschah es Isaac. Und sofort kam die Eifersucht und der Neid. Was taten die Philister? Vers 15. Nun hatten sie alle Brunnen verstopft, die seines Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und hatten es mit Erde gefüllt. Das heißt, sie taten Böses. Auch das, was bereits Abraham erlebt hatte mit der Eifersucht. Genau das erlebte auch der Vater von Isaak, Abraham. Sie wollten die Segnung auch für Isaac vermeiden und Abimelech sagte, zieh von uns, denn du bist uns zu mächtig geworden und hat ihn von diesem Territorium verbannt. Weil Isaac war, leidete er darunter unter der Eifersucht der Philister, unter den Neid der anderen Völker. Wir werden noch ein Beispiel lesen in Daniel, Daniel Kapitel 6. Auch Daniel konnte sich dem nicht entziehen, der Eifersucht, und auch ihm wurde Schaden hinzugefügt. Und er kam weiter, er wurde von Gott gesegnet, weil Daniel zu Gott gebetet hat, weil Daniel treu war und Gott errettete ihn. Aber die Geschichte von Daniel ist sehr real, sehr wirklich, was wir auch im Prediger gelesen haben. Alles geschickte Tun verursacht den Menschen nur Neid oder Eifersucht. Was war denn sein geschicktes Tun? Gott gab ihm die Gabe, Träume zu deuten. Und er übertraf alle Fürsten und Statthalter. Darum waren die anderen neidisch und eifersüchtig über ihn. Und sie haben begonnen, sofort Pläne zu schmieden gegen Daniel. Das ist die Eifersucht. Zorn, Grieben gegen Daniel, weil er Träume deuten konnte, weil Gott ihn unterstützte, weil Gott bei ihm war, weil der König das wertschätzte, was Daniel ihm sagte. Und der König wusste, dass ein überragender Geist in ihm war, dass Gott mit Daniel war. Und all diese Statthalter und Fürsten waren eifersüchtig. Sie hatten hohe Ränge und sie waren die Ratgeber und Statthalter des Königs, und sie haben Pläne geschmiedet, um Daniel zu zerstören, um ihm das Leben schwer zu machen, um ihn umzubringen, das Leben zur Hölle zu machen. So wie es man hört, ihn nach dem Leben haben sie getrachtet. Denn dazu führt auch die Eifersucht, jemanden das Leben nehmen zu wollen. Darum ist die Eifersucht das Schlimmste, was es geben kann in einer Person. Daniel Kapitel Nummer 6, Vers 4. Sie haben darüber nachgedacht, wie zerstören wir ihn? Denn das ist die Eifersucht. Sie haben böse Pläne geschmiedet. Wie können wir ihn dieser Verantwortung entfernen und ihn anklagen? Es gibt bei der Eifersucht auch eine Anklage. Die Person wird angeklagt, um diesen guten Ruf zu zerstören vor dem König, um dass er nicht mehr diese Wertschätzung seines Chefs hat, damals war es der König, um etwas zu finden, um ihn zu Fall zu bringen. Es steht dann in Daniel Kapitel Nummer 6, Vers 4. Es steht hier, Vers 5, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Sie wollten ihn anklagen, so wie der Teufel der Ankläger genannt wird in der Bibel, weil der Teufel alles hatte und er wollte mehr sein als Gott und er war eifersüchtig. Und weil er sieht, dass wir alles heute haben und das ewige Leben, ist er voller Eifersucht und versucht uns vor Gott anzuklagen, damit Gott uns nicht segnet. All das, diese Eifersucht hat den Ursprung bei dem Teufel, all das ist teuflisch. Es ist ein teuflisches Gefühl, weil er der Erste war, der das empfunden hat. Und deshalb steht hier, sie wollten Daniel anklagen, etwas gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen an ihn fand. Und sie haben dann gesagt, es ist nur aufgrund seines Gottes. So können wir ihn anklagen. Wir werden ein Gesetz erfinden, dass alle den König anbeten müssen. Und wenn sie einen anderen Gott anbeten, dann sind sie des Todes. Und sogar das haben sie geschmiedet. Nicht nur, dass man ihn das Leben nimmt, sondern man sollte ihn in die Grube der Löwen werfen, um einen schrecklichen Tod zu erleiden mit den Gebiss, dass er von den Löwen zerschmettert, zerrissen wird. So etwas Bösartiges haben diese Statthalter hier erfunden. Vers 6, da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei dem gegen seiner Gottesverehrung. Und sie können da ab diesem Vers lesen, obwohl es hier nicht steht, dass sie eifersüchtig waren. Aber wenn man das nachliest, dass sie ihn anklagen wollten, dass sie ihn zerstören wollten, wenn man das in der Bibel liest, genauso, dann können wir verstehen und hier Schlüsse treffen und sagen, das ist die Eifersucht, die verkörpert wird. So wird die Eifersucht dargestellt. So arbeitet die Eifersucht. Und ihr wisst dann, was dann geschehen ist mit Daniel. Er hat gebetet, er war beständig. In Vers 10 betet er zu Gott und er ändert nichts. Man klagt ihn an, man bringt ihn dann zu den Löwen und Gott rettet ihn. Und danach werden diese Männer, die das Böse für ihn wollten, dann in die Grube der Löwen geworfen. Und so geschah es damals und das ist die Lehre der Bibel. dass jene Menschen, die anderen Schaden hinzufügen wollen und Hexereien und Flüche und solcher Hexer einstellen, ich werde den mächtigsten Hexer einstellen, dass er denen einen Fluch setzt, sowas gibt es, dass er denen seine Ehe zerstört oder seine Kinder, dass es Missverständnisse gibt in der Familie. All diese Dinge, all diese Hexereien wenden sich dann gegen jene Personen, die solches verursachen wollen. Wenn jemand den anderen etwas Böses wünscht, das fällt dann auf ihn herab, denn so lehrt es uns die Bibel. Und ihr könnt es lesen, damit ihr das Ende dieser Menschen sehen könnt. Wir werden jetzt noch lesen, lesen wir in Nehemia. Nehemia, das schaffen wir leider nicht. Nehemia 4, ich lasse euch nur diese Lektüre. Nehemia Kapitel 4. Oder lasst uns das schnell aufschlagen. Nehemia Kapitel 4. Hier gibt es eine sehr schöne Predigt, eine sehr schöne Lehre, die wir entnehmen können. Das Volk, das zurückkam vom Babel und sie konnten nach Jerusalem wieder zurückfinden, um die Mauern der Stadt wieder aufzubauen und danach den Tempel. Als sie dann begonnen haben, diese Mauer zu errichten, und sie waren in diesem Prozess, in diesem Vorgang, was geschah? Jene, die dann dort gelebt haben, sahen das, dass die Juden wieder zurückkamen, um die Stadt nochmals aufzubauen, um die Mauern, um Schutz zu finden, waren sie voller Zorn, voller Grimm, sehr zornig, sie wurden zornig. Dieses Gefühl des Zorns nennt man Eifersucht, Neid. Es steht hier, dass sie zornig wurden, aber nicht nur blieben sie dabei, sondern sie haben auch böse Pläne geschmiedet, wie sie diese Mauer zerstören, wie sie sie beleidigen konnten, wie sie sie ruinieren konnten, zerschmettern konnten. Zerbrechen, das ist die Eifersucht, wenn sie anfangen zu beleidigen, schlecht zu reden, zu verleumden, Lügen zu verbreiten, Gerüchte zu verbreiten, um die Ehre einer Person zu zerstören, um den guten Ruf zu zerstören einer Person, um zu diskreditieren, seine geistlichen Eigenschaften, seine Tugenden vor den anderen Menschen zu diskreditieren. Und man nutzt dabei menschliche Werkzeuge, um all diese Lügen zu verbreiten, zu vermehren, dass all dieser Zorn verbreitet wird, um das Ansehen einer Person zu zerstören. Das ist es. Das geschah damals. Und was wurde damals getan? Sie haben gebetet, aber sie haben sich auch verteidigt. Das, meine Brüder und Schwestern, ist uns eine Lehre. Damals haben sie Wächter aufgestellt, um die Mauer zu schützen. Wenn jemand schlecht von der Kirche redet, dann verteidigen wir die Kirche Gottes. Dann können wir ja ruhig sagen, das habe ich nicht in der Kirche gesehen. Das ist genau das Gegenteil. Das ist alles Neid und Eifersucht. Das ist nicht so, denn das, was ich in der Kirche erlebe, ist Güte, Liebe, Hingabe, Dienst, gute Werke, Sozialwerke und ein gutes Vorbild. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe. Ich rede davon, was ich gesehen habe. Und wir können ruhig verteidigen das Werk Gottes. Denn das sieht auch unser Gott. Wenn wir die Segnungen Gottes empfangen haben, wir haben gehört und gesehen und genossen, dann müssen auch wir dankbar sein gegenüber unserem Gott und uns nicht verstecken und voller Angst, so wie es mit dem Herrn Jesus Christus geschah, dass viele der Jünger sich versteckt haben und sie voller Angst waren und bange, um die Segnungen zu empfangen. Da waren sie bereit, aber und sie wollten das Brot empfangen von ihnen. Aber als der Moment kam, um dem Herrn zu verteidigen, gab es keinen, der ihn verteidigen konnte. Und zu dieser Zeit waren hier alle vereint und haben die Mauer verteidigt. Und die Feinde waren frustriert und haben dann, und sie haben die Mauer errichtet und sie haben weitergemacht. Das ist ein Beispiel für uns. Ich werde nur zum Beispiel lesen, Nehemia Kapitel 4, 1. Als aber Sambalat, das war der Feind, hörte, dass wir die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig. Sie wurden zornig, weil Gott das Volk wieder begonnen hat zu segnen. Und er hat begonnen, die Juden zu schlecht zu reden und zu verschwören, zum Beispiel gegen die Kirche, dass die Kirche in über 50 Ländern ist. Eifersüchtig, weil die Kirche des Herrn wächst, weil man in wie vielen Sprachen in der Kirche spricht, in wie vielen Dialekten, weil in so vielen Sprachen die Botschaften, die Predigten übersetzt werden. In 7 Sprachen, 11 Sprachen. Eifersucht, Neid. Aufgrund aller Segnungen, aller Bauwerke, alles, was die Kirche auch von Gott empfangen hat. Eifersucht. Und verschworen sich miteinander hinzuziehen und gegen Jerusalem zu streiten. Und sie haben sie ausgelacht und verhöhnt und verachtet als unwissenden Leuten, als Leute, die nichts zählten. Und sie zählten vielleicht für die Menschen nichts, aber für Gott waren es seine Kinder, gelobt sei unser Gott. Sie wussten nicht, mit wem sie sich da eingemischt haben, mit wem sie da streiten wollten. Und dann haben sie gebetet in Vers 4 und taten, was zu tun war. Vers 9. Und dann haben sie zu Gott gebetet und aufgrund dessen haben sie auch die Mauer bewacht. Sie haben auch etwas getan dafür. Und das sollen auch wir in unserem Leben tun. Wenn wir uns verteidigen können, dann verteidigen wir, dann reden wir von dem, was wir empfangen haben, dann reden wir von den Dingen, die wir von Gott empfangen haben. Wir sollen stolz und dankbar sein gegenüber den Dingen, die Gott uns gegeben hat und beschert hat. Lesen wir in Matthäus Kapitel 27, Matthäus Kapitel Nummer 27, lesen wir über das, was dem Herrn Jesus Christus geschehen ist, wie ein Mann, ein Mensch der Welt, der nichts von Gott kannte, Pilatus. Er selbst merkte es. Die, die ihn kreuzigen wollte, das waren eifersüchtige Menschen und Leute voller Neid. Und er selbst erkannte es. Pilatus selbst wusste es. Ein Mensch, der nichts von Gott wusste, hat gesagt, das ist Neid, das ist Eifersucht. Er konnte das aufdecken. Und die, die Gott von Gott kannten, angeblich konnten sie gar nicht wissen, dass sie eifersüchtig waren. Das ist unglaublich. Aber so war es. Was ist geschehen? Sie wollten lieber einen Dieb, einen Räuber freilassen als dem Herrn Jesus Christus, den Heiland der Welt. Sie haben alles vergessen, was Jesus Christus für sie getan hat. Es ist ein Reich der Undankbarkeit, ein Reich der Eifersucht. Denn sie konnten es nicht aushalten, dass der Herr ihnen eine neue Predigt gab. Denn sie wollten die Ersten sein. Die erste Stelle, den ersten Platz musste für sie sein. Sie sollten geehrt werden und geliebt von dem Volk werden. Und ihnen musste man Ehre erweisen. Und der Herr Jesus Christus kam und lehrte, wie es sein sollte. Dann ließen sie sich von dieser Habsucht, von diesem Stolz und von diesem Grimm, von diesem Zorn erfüllen. Und es führte dazu, dass sie ihn zerstören wollten, ruinieren wollten. Und sie wollten ihn ans Kreuz nageln. Aber der Herr Jesus Christus ist auferstanden. Gelobt sei der Name Gottes. Aber es ist das größte Beispiel hier, was die Eifersucht ist. In Matthäus Kapitel 27, Vers 15. Hier ist alles aufgeschrieben, das könnt ihr zu Hause nachlesen. Pilatus in Vers 17. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von denen man sagt, er sei der Christus? Er wusste, dass man ihn übergeben hat, aus Neid, hier steht es, hier wird es erklärt, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und sie erwählten aber, dass man den Herrn Jesus Christus kreuzigten. Wir werden noch etwas lesen im Psalm 37, da sollten wir Acht geben. Manchmal sagen die Brüder und Schwestern, ich habe viele Brüder zu Hause und all meinen Brüdern geht es gut finanziell. Ich gehe aber in die Kirche und ich bin viele Jahre schon in der Kirche und mir geht es nicht so gut wie ihnen im materiellen Bereich. Und ich habe meine Arbeitskollegen und sie sind erfolgreich und ich nicht, obwohl ich ehrlich bin. Ich habe nicht diesen Erfolg, den sie haben. Was ist es? Meine Geschwister sind erfolgreicher als ich und ich fühle Traurigkeit in mir. Es ist ein Gefühl, als würde Gott mich verachten. weil sie erfolgreicher sind als ich, weil ich das sehe, weil sie das alles haben und ich nicht und ich fühle mich zornig. Das nennt man Eifersucht. Das dürfen wir nicht empfinden, meine Brüder und Schwestern. Gegenüber niemanden, auch am wenigsten gegenüber einer Person von der Welt oder gegenüber einer Person, die Gott nicht kennt. Und das ist es, was der Psalmist uns hier sagt. Sei niemals ungeduldig oder wütend oder zornig oder böse auf die Menschen der Welt, auf die Übeltäter. Vers 1, entrüste dich nicht über die Bösen und sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Warum? Woher wissen wir? Wir wissen es nicht. Gott ist derjenige, der es weiß, wie die Menschen leben. Gott weiß, wie die Menschen leben und er weiß, dass viele Menschen mit dem Teufel ein Bündnis gemacht haben, dass viele Menschen auch zu den Hexern gegangen sind, dass diese Mächte des Teufels ihnen hilft und deswegen geht es ihnen gut und sie sind erfolgreich, aber wir wissen es nicht. Aber wenn man sowas erfährt, dann merkt man, es ist so. Und Gott kann mehr und er weiß viel mehr. Und darum hat er uns diese Lehre hinterlassen, dass wir ja nicht in diese Falle tappen, sondern dass wir uns zufriedenstellen mit dem, was wir haben und glücklich sind mit dem, was Gott uns gibt und dass wir niemals Zugang gewähren, den Eifersucht oder einen Funken von Neid und lassen wir zu, dass Gott uns segnet, gemäß seinem Willen, denn er wird uns immer das Beste geben, meine Brüder und Schwestern. Und er wird uns seine Segnung geben, wie er es möchte, hier auf Erden und seine größte Segnung im ewigen Leben. Gelobt sei unser Gott. Und hier verspricht er uns auch, dass er uns erhören wird. Bis Vers 4 empfehle ich euch, das zu lesen, denn in Vers 4 wird er unsere Gebete erhören, was dein Herz wünscht. Und zuletzt in 1. Korinther Kapitel Nummer 13. Es gibt zwei Fragen. Die Frage ist, wie kann ich vor der Eifersucht widerstehen? Es ist sehr schwierig, das Gebet nochmals. Mit dem Gebet können wir widerstehen. Gott wird uns helfen, wenn wir dem Herrn treu sind, wenn wir zu dem Herrn beten. Er wird unsere Gebete erhören. Und die andere Frage ist, und wie schaffen wir es, dass wir gewappnet sind gegen die Eifersucht, dass niemals in unserem Herzen solche Gefühle stattfinden? Die Antwort ist in 1. Korinther Kapitel 13. Hier lehrt uns die Bibel, dass die Lösung für die Eifersucht nennt sich Liebe. Das ist das Gegenmittel. Was ist die Liebe? Apropos, die Liebe ist eine große Frucht des Heiligen Geistes. Eine Frucht, die auch in Galater 5 beschrieben wird. Das haben wir neulich gelesen. Die Liebe ist das Erste. Und wir wissen, die Liebe bedeutet nicht zu sündigen. Aber es ist etwas sehr Schönes, dass der Heilige Geist zu den Gläubigen sagt, du sollst gegenüber allen Menschen Liebe haben. Und wende diese Liebe an. Wenn der Heilige Geist dir sagt, dass du Liebe haben sollst gegenüber den Menschen, das heißt, niemals zornig, niemals eifersüchtig oder neidisch sein auf jemanden. Und tatsächlich, wenn wir die Definition der Liebe nachlesen, die Liebe eifert nicht. Das heißt, sie hat keine Eifersucht. Kapitel 13, Vers 4 steht hier. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Freundlich in Bezug auf die Predigt, die wir letzte Woche hatten über die Freundlichkeit. Und die Liebe eifert nicht, hier steht es, die Liebe eifert nicht. Was sollen wir also tun, damit wir niemals eifersüchtig sind? Wenn Sie eines Tages einen Funken verspüren von Zorn oder Traurigkeit, warum der Vater ein Kind bevorzugt, das geschah den Brüdern von Josef. Jakob liebte Josef sehr und Josef hatte seine Gründe, wir sollen anders denken. Seine Brüder waren aber neidisch auf ihn. So wie es hier steht, die Liebe ist langmütig und freundlich. Hier steht hier, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Das heißt, die Brüder von Josef hätten sagen können, mein Vater liebt Josef, weil Josef sich gut verhält, weil er ein guter Sohn ist. Das sollten wir analysieren. Weisheit und Liebe. Was geschieht noch? Diese Person, die Liebe in sich trägt, muss niederknien und zu Gott rufen und zu Gott beten und sagen, Herr, ich erkenne, dass ich eifersüchtig bin auf meine Cousine, auf den oder auf jenen. Ich habe Eifersucht, mein Gott, Oder ich habe ein solches Empfinden, ich bin eifersüchtig, ich habe einen Funken von Neid in mir. Wenn Sie das tun, dann ist es ein guter Weg, dann haben Sie gut begonnen. Aber wenn Sie sagen, nein, dieser Zorn, das ist nicht Eifersucht, nein, das ist nicht dieses Gefühl, ich fühle diese Feindschaft, ich möchte dieser Person etwas antun, ich möchte dieser Person gar nicht mit ihr reden, ich möchte ihr gar nicht mein Wort richten oder dass sie nicht glücklich ist, ich will ihr das Schlechte wünschen, dann ist der erste Schritt, Herr, ich fühle Eifersucht. Zweiter Schritt, wir sollten zu Gott sagen, Herr, ich liebe dich. Und dir zuliebe, Liebe zu Gott, will ich dich erfreuen. Das ist die Liebe. Zuerst lieben wir Gott und dann unseren Nächsten. Und wenn wir Gott lieben, dann lieben wir auch unseren Nächsten. Und weil ich dich liebe, mein Gott, will ich dich erfreuen. Und weil ich dich erfreuen will, will ich auch meinen Nächsten lieben. Dieses Verhalten zu zeigen, ist erfreulich vor Gott. Und zu sagen, wenn ich eifersüchtig bin auf diese Person, wie ich es dir gesagt habe, mein Gott, dann habe ich keine Liebe in mir, dann fehlt es mir an Liebe. Dann lebe ich nicht die vollkommene Liebe in mir, weil ich eifersüchtig bin, weil ich neidisch bin, weil ich zornig bin auf jemanden. Dann wirst du meine Gebete nicht erhören, mein Gott. Bitte Gott, befreie mich, denn ich will die Person lieben. Drittens, was sollen wir noch sagen in unserem Gebet? Wir sollen die Dinge mit einer Bewunderung, mit Augen der Bewunderung sehen. Wenn jemand etwas Gutes tut, ein gutes Werk, ein geschicktes Tun, eine Eigenschaft, dann können wir das hervorheben, loben und uns glücklich schätzen und glücklich schätzen, dass die Person eine solche Eigenschaft hat, eine solche Tugend. Das bewundern, das loben, was die Person tut. Viertens, wenn man dankbar ist, man sagt, diese Person ist sehr gut zu mir gewesen. Ich liebe sie. Wie kann ich eifersüchtig sein auf sie? Denn sie ist großzügig, liebevoll zu mir gewesen. Und eine Person in meinem Leben, die mich geführt hat, ein Halt für mich, eine Segnung für mich. Ich liebe diese Person. Ich kann ihr nicht neidisch sein. Ich kann nicht eifersüchtig sein. Ist es unmöglich? Und zuletzt, fünfter Punkt, dass wir nicht habsüchtig sind. Wenn wir habsüchtig sind und mehr wollen, dann geben wir der Eifersucht Platz und Raum, denn wir wollen begehren das, was der andere hat. Und das werden wir niemals schaffen. Gott möge uns aber helfen, dass wir dieses Ziel erlangen, zu verstehen, was die Eifersucht ist und auch zu wissen, wie wir uns davor schützen und dass wir das niemals empfinden und unseren Gott gefallen und erfreuen. Ehre und Ruhm seien für unser Gott. Lasst uns aufstehen, wir werden jetzt zu dem Höchsten beten, zu unserem Gott. Wir werden dem Herrn darum bitten, dass er uns diesen Triumph gibt gegenüber der Eifersucht und dass er auch seine Kirche immer vor Neid, Eifersucht und Spaltungen schützt, dass Gott uns viele Dinge lehrt. Gott lehrt uns immer. Und dass wir alle auch Freiheiten empfangen, Heilungen, Segnungen von Gott, dass der Herr unser Flehen, unser Rufen hört. Mächtiger Gott des Himmels, wir danken dir mit unserer Seele für alle deine Segnungen. Für all die Dinge, die du uns beigebracht hast und beibringen wirst in Bezug auf die Eifersucht und jede Menschen, die uns eifersüchtig sind und die Dinge, die wir in unserem Leben erleiden oder erleben. Du wirst deine Kirche immer segnen und wirst uns vieles lehren und du wirst deine Magd, unsere Schwestermeister immer segnen und ihr den Triumph geben. Danke, lieber Gott. Weil all das, was wir erleben, vollkommen ist. Es ist in der Bibel, es ist wahrhaftig, es ist noch mehr ein Beweis, dass wir vor dem lebendigen Gott sind. Darum rufen wir zu dir, damit du uns reinigst, damit du uns befreist, dass wir niemals eifersüchtig sind auf jemanden und dass du uns mit unserem Gebet davor schützt, dass uns Böses angetan wird. Dass Gott die Gläubigen, den Brüdern und Schwestern heilt, möge Gott weiterhin diese Wunder vollbringen. Schau her, was du mit diesem Kind gemacht hast, hier in Bogota, mit diesen Brüdern und Schwestern im Spital, im Krankenhaus, die begonnen haben, die Reflexionen zu hören. Herr, offenbare dich weiterhin, segne dein gesamtes Volk, dass alle gesegnet werden. Mögest du alle beschützen, alle heilen. Herr, segne sie, befreie sie von Bösen. Und gebe uns auch, Herr, die Tugenden, die Eigenschaften, diese Früchte, damit wir so auch geistliche Gaben empfangen können, die vollkommen sind. Die Gabe der prophetischen Rede, in Zungen zu reden und Gaben der Heilung, dass wir unseren Nächsten dienen können, mit Würde, mit Hingabe, mit Liebe zu dir. Gott der Herrlichkeit möge uns seine Freiheit schenken und uns seine Versprechen gewähren und das Beste seiner Segnung. Und es mögen sich alle diese Seelen zu dir bekehren und mit so viel Liebe und diese Herzen, die jetzt dazugekommen sind, die dich suchen, die das Herz für dich öffnen. Belohne sie in ihren Gebeten, in all dem, was sie sich wünschen, mein Gott. Und dass sie jeden Tag deine Lehre verstehen, deine Offenbarung verstehen, wie du dein Wort lebendig machst. Und du, Herr, mögest du sie erheben. Danke, lieber Gott, im Namen unseres Herrn Jesus Christus von Nazareth. Amen. Wir werden singen das Chorlied Nummer 73. Ich fühle Friede und Freude in meinem Herzen. Heilig und gelobt sei der Name des lebendigen Gottes. Meine Brüder und Schwestern, Gott möge euch alle segnen. Es ist wirklich eine große Freude, mit euch diesen Moment geteilt zu haben. Diesen Augenblick. Bis bald. Gott möge euch das Beste geben. Gelobt sei unser Gott.